Podcast und damit moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen, heute etwas ungewöhnlichen Ausgabe von uns, weil diesmal bin ich in meinem Raum zumindest hier alleine. Tobi hat ja schon angekündigt, dass er wahrscheinlich nicht dabei ist und so ist es auch eingetroffen, aber ich habe hier sozusagen übers Internet wieder Verstärkung bekommen und es ist nicht Lutz in diesem Fall, sondern es ist Jonas, den ihr ja auch schon kennt vom dem einen oder anderen Podcast, den wir ja schon aufgenommen haben. Zweimal haben wir, glaube ich, aufgenommen, also wer ihn nicht kennt, Jonas vom Bremer SV als Sportmasseur und Videoanalyst, der auch zufällig im Stadion war und unseren SV Meppen so ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat. Da freue ich mich heute, ihn begrüßen zu dürfen. Moin Jonas.
Ja, moin von mir. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich dann natürlich nicht lumpen lassen, wenn ihr euch meldet und ihr ruft, dann bin ich doch immer sehr gerne dabei. Eine Folge haben wir, glaube ich, im Regionalliga-Kontext, ein oder zwei haben wir, glaube ich, im Regio-Kontext schon zusammen gemacht. Und ihr wart ja, glaube ich, auch einmal schon bei uns damals bei 2-3 in der dritten Liga. Wenn ich mich nicht
will ich
irre.
Nicht ausschließen. Will ich nicht hundertprozentig ausschließen. Es kann gut sein, ja.
Aber waren wir da bei euch? Irgendwie sowas
ja,
auf jeden
irgendwie
Fall.
Irgendwie sowas, ja.
Kann ja gerne ab kommender Saison auch nochmal passieren. Mhm. Ich glaube, da sind sich eure Hörer und wir beide auch einig, dass wir sagen, ja, das wäre schon ganz großes Kino, da aufzusteigen. Und da kann ich gleich schon mal ganz vorwegnehmen, viel Negatives sehe ich da nicht. Also, dass das schief geht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, es bleibt ja so ein Dreikampf in der Regionalliga Nord. Da ist ein Assel. Hat es in der eigenen Hand? Wir haben es in der eigenen Hand. Wenn Oldenburg, die jetzt ja gefühlt die doppelte Winterpause hatten, da noch eingreifen will, dann müssen sowohl wir als auch Drochtersen halt patzen und die alles gewinnen. Deswegen, es bleibt aber trotzdem spannend bis zum Ende höchstwahrscheinlich. Unser vorletztes Spiel ist ja in Drochtersen. Da aufzusteigen hätte natürlich was, sowohl was ja nicht ganz so cooles, weil man will es ja dann eigentlich schon lieber zu Hause irgendwie, aber egal wo man aussteigt, das hat dann schon immer Feeling, würde ich schon sagen. Ja, du hast schon gesagt, 2-3 Podcast, du bist ja, hast ja noch die ein oder anderen Projekte am Start, machst ja für den AS Rom noch so einen Podcast, 2-3.
Da möchte ich dich kurz korrigieren, die AS Rom.
Oh, siehste, ich habe gar keine Ahnung. Die AS Rom, ja. Genau. Aber ne, du bist Podcast-Experte, deswegen heute perfekt eigentlich, dass wir beide das hier dann aufnehmen.
Ich tue zumindest ja so, als wäre ich Podcast-Experte.
Ja, genau, das tue ich auch und die Leute glauben das manchmal und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Das macht ja aber auch irgendwo den Charme aus, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich sage immer, ich habe geballtes Stammtisch. Klammer auf, Stammtisch, Klammer zu, Fachwissen.
Ja, Fachwissen, ich meine, ich bin immer sehr beeindruckt, was du so von dir gibst an Analysen. Von daher, das ist schon mehr als Stammtisch, würde ich sagen. Ja, zur kurzen Einordnung, was wir heute besprechen. Also wir sprechen natürlich über das Spiel SV Meppen gegen HSV 2. Wir sprechen aber auch ein bisschen über euer Spiel. Der Bremer SV hat ja zu Hause gegen den SSV Jeddelo 2 gespielt, was vielleicht ja auch ein bisschen interessant ist im Hinblick auf unser nächstes Spiel, was ja bei Jeddelo ist. Deswegen sprechen wir vielleicht noch so ein bisschen über das Spiel und du musst uns dann sozusagen die Analyse geben, wie wir am besten die Jeddeloer dann in Jeddelo schlagen. Das wäre ganz gut. Ich habe die zweite Halbzeit nur gesehen vom Spiel, habe aber in den Kommentar auch gehört, dass die erste Halbzeit nicht ganz so interessant war. Vielleicht habe ich da Glück gehabt. Aber da kommen wir dann gleich noch so ein bisschen drauf zu, würde ich sagen.
Ja, klingt für mich nach einem sehr guten Fahrplan.
Ja, so, dann zum Spiel. Also es war erstes Heimspiel 2026. Nach dem 2-2 in Hannover geht es jetzt zu Hause für uns, ging es für zu Hause für uns ran. Nach dem, ja, doch sehr schlammschlachtigen Spiel in Hannover sollten die Voraussetzungen bei uns im Stadion ähnlich sein, was das Wetter angeht. Aber der Platz war zwar, man konnte ihm schon angesehen, er hat wohl gelitten, aber insgesamt waren die Platzverhältnisse deutlich besser, trotz Regen während des Spiels und auch so die ganze Woche, aber immerhin etwas mildere Temperaturen. Vielleicht hat das dem Rasen auch irgendwie geholfen, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber ja, man konnte von Anfang bis Ende doch okayen Fußball spielen. Also das Spiel an sich war jetzt nicht so überragend, fand ich so, aber souverän im Stile einer Spitzenmannschaft, würde ich sagen. Und so waren auch so ein bisschen die Voraussetzungen, was so die Zuschauer angehen. Es waren 8.000, ja, über 8.000 Zuschauer im Stadion. Ich hatte die genaue Zahl jetzt gar nicht mehr so parat.
8.457, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Das war 8.456, sagt Kicker. Und ein daneben.
Die haben mich nicht mitgezählt.
Siehst du, bist du wahrscheinlich so reingekommen.
Schön wäre es. Dann hätte ich nicht so lange draußen gewartet.
Ja, können wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Vorher wollte ich noch eben die Choreo ansprechen. Eine Vereinslegende ist letztes Jahr verstorben, Ende letzten Jahres. Und zwar Gerd Sand, Rekordtorschütze beim SV Meppen mit knapp 300 Toren bei der ersten Mannschaft und knapp oder über 500 Toren so insgesamt. Da gab es noch ein paar auch schöne Worte vom Stadionsprecher und generell auch eine sehr schöne Choreo mit einem auch schönen Bild vom Gewinn der Niedersachsenmeisterschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch, wo er da quasi auf Schultern getragen wurde und dieses Bild nochmal rausgeklippt und ja, dann in die Choreo angebaut. Sehr, sehr schön. Einer auch in der Jahrhundertelf, Gerd Sand, aber quasi einer der ersten Vereinslegenden oder der, ja, in der Zeit vor unserer Geburt sozusagen, aber da schon eine sehr prägende Gestalt und deswegen hochverdient und eine schöne Choreo, die, ja, und schöne Worte, Schweigeminute, der SV Meppen hat, Schweigeminute nicht, aber der SV Meppen hat Trauerflor getragen, das war schon sehr, sehr schön alles. Und Ruhe in Frieden, Gerd Sand an der Stelle noch, Kies Gerd. Gut, dann kommen wir zum Spiel oder vorm Spiel. Einlass war ein bisschen das Problem bei euch, habe ich auch im Forum wohl gelesen. Also bei euch heißt Süd, auf der Süd gab es wohl gerade so, was den Einlass angeht, Probleme, so nur zwei Tore irgendwie offen, Schwierigkeiten, was so Security und so anging.
Ja, exakt das. Also es waren zwei Tore, ich würde vielleicht sagen zweieinhalb Tore offen. Standen da so drei Security-Leute, glaube ich. Und das Schlimme war halt, es wurde halt nichts kommuniziert, keiner wusste davon. Und ich stand da so circa 35 Minuten, bis ich reinkam. Jetzt habe ich effektiv, ich glaube, 3-4 Minuten vom Spiel verpasst, war jetzt nicht für das Spiel an sich das große Drama, aber da dachte ich mir halt auch, okay, wenn du halt eine Drittliga-Ambition hast, dann ist das absolut nicht Drittliga-tauglich, das darf dir halt so einfach nicht passieren.
Ja.
Du machst Tage vorher, das hatte ich ja auch über Social Media mitbekommen, ich verfolge ja auch da so ein bisschen den SV Meppen, ich habe ja nicht nur aus analytischer Sicht ein Interesse dran, ich bin ja auch so ein kleiner Sympathisant des Vereins, habe ich da ja auch mitgekriegt, dass akribisch und sehr doll Werbung gemacht wurde für über 8.000. Ja. Und das ist auch schön und das ist auch gut, dass man das macht. Und das ist auch richtig, dass man dann die Leute ranholt. Aber wenn du so viel Werbung machst, dann musst du sicherstellen, dass ein schneller, problemloser Einlass möglich ist.
Ja.
Und das war halt meiner Meinung nach nicht gewährleistet. Jetzt war da keine aufgeheizte Stimmung. Aber wenn ich überlege, dass es vielleicht dann auch Spiele gibt, die mehr Brisanz bieten, zum Beispiel Derby gegen Oldenburg, wenn da jetzt hattest du ja schon gesagt, dass ihr nach Drochtersen fahrt, aber wenn die jetzt kommen würden oder VfB Lübeck und all sowas, also wo halt Brisanz ist, dann artet lange Wartezeit auch schnell mal in Ungeduld und vielleicht auch in kleine Streitereien, Reibereien, Stress aus, was dann halt für alle nicht gut ist. Und wenn du halt, wie gesagt, diese Werbung machst, so viele Leute haben zu wollen, dann musst du einen schnellen Einlass gewährleisten können und den kannst du halt nicht damit gewährleisten, wenn du nur zwei Tore offen hast. Auch wenn es dann selber, wenn du vorne warst, relativ zügig ging. Also Scan vom Ticket her war kein Problem. Aber das muss einfach zügiger gehen und reibungsloser. Oder wenn, dann kommuniziere es vorher, dass du den Leuten sagst, hey Leute, passt auf, wir haben gemerkt, okay, es kommen tatsächlich so viele. Wir haben jetzt nicht das Security-Personal heute da, weil vielleicht krank und was weiß ich nicht, alles legitime Gründe, aber wir machen die Tore schon zwei Stunden vor Spiel auf, statt eine oder anderthalb vorher. Oder denkt bitte dran, dass es zu erhöhteren Wartezeiten kommen kann, weil das habe ich hinter mir vernommen, da wurde sich hier und da schon so ein bisschen gewundert und auch so ein bisschen, ja, schade, dass eigentlich keine Info ist, weil ich dann vielleicht früher gekommen wäre.
Ja.
Das wäre halt schön gewesen. Also so eine so eine kleine Information nochmal auf Facebook, Instagram und ich weiß nicht, ob der SV Meppen noch bei Twitter unterwegs ist, halt über die Social-Media-Kanäle eben raushauen und vielleicht eben ein kurzes Banner auf der Website klatschen, dass man sagt, hier, da, weil irgendeiner, der da steht, der wird das sowieso sehen und dann spricht sich das ja auch in so einer Masse an Menschen auch einfach rum, dass dann jeder Bescheid weiß, ah, okay, gut, heute ist bisschen schwierig, deswegen ist da ist irgendwas schiefgelaufen in der Planung. Ja, mein Gott, passiert, aber es wurde kommuniziert und das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass man das kurzfristig machen kann.
Ja, der WhatsApp-Kanal bietet sich da an, den der
SV zum Beispiel, ja, oder das, pflegt. Genau.
Genau, ja. Twitter ist man raus. Instagram und ja, WhatsApp und Facebook, glaube ich, das sind so die größten Kanäle und ja.
Ja, halt einfach irgendwo teilen. So, dass dann halt Leute, genau. Ich selber habe mir das schon gedacht, bei mir war das jetzt nicht das große Drama. Ich stand da mit ein paar Bekannten. Wir haben uns dann eher so ein bisschen darüber lustig gemacht und eher so scherzhaft gesagt, ja, drittligatauglich ist das halt noch nicht, aber gut, ist halt auch noch Regio, ne? Aber ich habe das halt hinter mir mitbekommen, dass da Leute sich echt gewundert haben und auch so waren, hä, das läuft sonst alles immer schneller und jetzt kommen ein paar mehr Menschen, für die geworben wird, dass mehr Leute kommen sollen und dann funktioniert es nicht. Ja, so schreckst du halt Leute ab. Und da gebe ich den Leuten halt hinter mir auch recht, weil du wirbst dafür, viele Leute zu haben und möchtest viele in deinem Stadion haben, Stimmung erzeugen. Auch natürlich eine wirtschaftliche Frage, weil du mit mehr Leuten einfach mehr Umsatz generierst und hast dann aber so einen Fehler, dass ja, das ist halt ärgerlich. So, ich würde es wirklich ärgerlich einfach nennen.
Ja, die ganzen Banger-Heimspiele sind schon gefühlt raus, also bis auf das allerletzte natürlich, aber ja, und natürlich gegen
hallo,
euch.
Hallo.
Ja, gerade, also dritter, fünfter ist natürlich das große Highlight-Spiel.
Ja, besser ist das.
Da wird der Aufstieg klar gemacht, habe ich gehört, mal gucken.
Nee, ja, wir haben eine Abmachung.
Ja, alles gut. also Werder Bremen ist erstmal das nächste, dann Norderstedt Heimspiel, Weiche Flensburg Heimspiel, Bremer SV Heimspiel und ja, das letzte Spiel gegen den FC St. Pauli. Also ich sag mal so, die ganzen Derbys sind schon raus oder halt Lübeck mit großen Vereinen, die jetzt auch eine rivalisierende Fanszene mitbringen. Das ist dann schon weg, aber ich glaube auch, dass das beim nächsten Mal besser laufen wird, der Verein wird wohl daraus gelernt haben und dann vielleicht Plan B, wenn dann Plan A nicht funktioniert, woran es jetzt genau gelegen hat, weiß man natürlich immer noch nicht, aber ja, das wird schon besser
sicherlich laufen, gehe ich von aus. Sicherlich, und ich will das auch gar nicht, also es war halt schade, so wie gesagt, es war halt schade, jetzt war auch, glaube ich, dass das Spiel ohnehin 5 Minuten später angepfiffen wurde, als ursprünglich geplant. Deswegen hat man nicht so viel verpasst. Aber man stelle sich mal vor, es wäre pünktlich angepfiffen worden und man wäre 10 Minuten nach dem Spiel reingekommen und da hätte schon 2 Tore gegeben oder sowas.
Ja.
Also dann wäre der Aufschrei viel, viel größer.
Aber auch gerade, wenn ich sag mal, Nachruf auf Gerd Sand besprochen oder ausgerufen wird und dann ist man nicht im Stadion, finde ich das auch schon sehr schade. Und
Fans, die ihn vielleicht auch kennen, ja.
Genau, deswegen. Aber gut, wollen wir da nicht weiter drüber reden, ist, glaube ich, alles gesagt.
Das Gute ist ja nicht der Standard bei euch. Also das habe ich auch gehört. Es sagten mir auch andere, auch der liebe Marco, liebe Grüße, falls du das hier hörst. Der sagte auch, ja, Katastrophe heute. Also halt am Freitag, aber Standard ist das nicht. Und das glaube ich auch nicht, aber es ist halt bitter und ärgerlich, dass du machst so viel Werbung, willst so viele Leute haben und dann funktioniert das mit dem Einlass nicht so richtig.
Ja.
Das ist halt, ja, das ist schade, ist das einfach.
Der Vollständigkeit
ein bisschen schade.
Vollständigkeit halber auch nur auf der Süd. Also ich schätze mal, Nord habe ich ja auch nichts gehört. Ich bin ja neue Tribüne, Eingang. Da war alles. Ja, waren zwar auch Schlangen, aber da ging es entspannt. Aber ja, da war wahrscheinlich nur an dem einen Eingang ein bisschen Probleme. Nur eben der Vollständigkeit halber, dass das nicht komplett chaotisch war, sondern nur an dem einen Eingang. Aber ja, wird sich wahrscheinlich erklären können, dass da vielleicht irgendwie Personalmangel oder wie auch immer war oder falsche Kommunikation oder sowas, keine Ahnung.
Ja, womöglich haben sie einfach damit geplant, dass sich die große Anzahl deutlich mehr verteilt und dann nicht, in Anführungsstrichen, nicht so viele auf der Süd am Ende stehen und landen. So kann ich mir das vielleicht auch noch irgendwie erklären.
Ja, gut,
also, möglich. Es war ja alles gut gefüllt. So,
ja,
aber
das stimmt.
Dass sie vielleicht damit gerechnet haben, dass mehr auf der gegenüberliegenden Seite noch sind oder sowas, dass man deswegen, aber sei es drum, war ein bisschen schade, hat dem Spiel und der Stimmung an sich aber auch nicht so viel Abbruch getan.
Nee. Ja, kommen wir zum Spiel, würde ich sagen. Nach dem 2:2 gegen Hannover, was ich jetzt rückblickend eigentlich eher noch so als positiven Punkt nehmen würde, positiver Punktgewinn, auch wenn man zweimal halt geführt hat und dann nicht gewonnen hat, war jetzt wieder so ein bisschen back to the Stammelf. Also die drei gesperrten Spieler waren wieder von Anfang an drin, mit Sehir, Senga und Schmidt. Der einzige Stammspieler, der noch auf der Bank Platz nehmen musste, war Jonathan Wensing, noch angeschlagen. Aber sonst war das schon wieder eher so das gewohnte Bild. Ich fand auch so das ganze System, wie man so gespielt hat, mit einem Erik Senga auch als klare Sechs, mit einem Ersin Sehir eher als Achter, Zehner so. Und Senga, der sich auch öfter mal so tief hat fallen lassen, um den Spielaufbau voranzutreiben, das sah schon wieder aus wie den SV Meppen, den man so kennt quasi. Da musste man noch in Hannover etwas mehr experimentieren, aber es war ein Heimspiel und es war auch wieder wie zu Hause quasi. Und es war auch so, es ging auch gut los eigentlich. Also wie Meppen wieder versucht hat, früh drauf zu gehen. Ich hatte ja wirklich überhaupt nicht im Sinn gehabt. Also vor dem Spiel habe ich noch so getippt, ja, wir haben im Hinspiel 4-0 gewonnen. Hamburg wird wohl auch immer noch unten drin sein, so, habe die Tabelle gar nicht so im Hinterkopf gehabt. Und dann sind die auf einmal Sechster und einfach das formstärkste Team der Liga. Musste mich ein bisschen den Kopf kratzen, sozusagen, dass die ja tatsächlich so die letzten Wochen sich gut gemacht haben, was ja nicht ganz ungewöhnlich ist bei so einer zweiten Mannschaft, wo es dann halt Phasen gibt, die nicht gut funktionieren, aber Fußball spielen können sie doch in der Regel doch sehr, sehr gut. Und dann, wenn sie sich dann doch irgendwie gefangen haben, dann können die sich auch in den Rausch spielen und auch einem Drochtersen Assel mal so ein 3-0 einschenken. Und da habe ich dann so gedacht, dann ist wahrscheinlich, das muss heute das Motto sein, wie es bei zweiten Mannschaft vielleicht auch häufiger ist, früh denen einen einschenken, die Lust am Fußball nehmen und dann erledigt sich das wohl irgendwie von alleine. Ja, war nicht ganz so. Es hat auch ein bisschen gedauert bis zum 1-0. Und fairerweise muss man sagen, wir hatten sehr, sehr viel Glück, dass die gegen euch gespielt haben, Tag vorher, also Spieltag vorher, weil deren Top-Torschütze war gelb gesperrt gegen uns. Und in der Winterpause haben die auch noch jemanden nach Elversberg verloren, in Anführungsstrichen. Ich weiß jetzt nicht gar nicht mehr, wer da jetzt wegwechselt ist. Aber das war natürlich schon Schwächung. Die nimmt man als SV Meppen oder als Gegner generell dann gerne mit. Und das hat sich im Spiel auch gezeigt, weil stand auf jeden Fall noch 0:0, wo wir durch einen Fehler im Aufbau dann Otto Stange, der auch wieder zurückgekehrt ist und gleich den ersten Einsatz, oder vielleicht weiß nicht genau, ob er gegen euch jetzt auch schon gespielt hatte,
Nein,
noch
hat er
nicht.
nicht.
Okay, dann
War gar nicht im Kader.
war gar nicht im Kader. Okay, dann da rein rotiert ist, um Spielpraxis zu sammeln. Dann hatte die erste gute Chance und man hat schon gemerkt, ja, wenn da jetzt ein Knipser gestanden hätte, dann wäre das ganz schön gefährlich geworden. Und es gab noch mindestens eine Szene in der ersten Halbzeit, ich weiß aber nicht mehr genau, ob die noch nach dem 1:0 oder vor dem 1:0 war. Den hätte wahrscheinlich jemand gemacht, der schon 10 plus Tore auf dem Konto hat. Und da muss man schon sagen, da hatten wir in der Form ein bisschen Glück. Ich glaube, wenn man rückblickend auf dieses Spiel guckt, dann denkt man sich immer, ja, easy win, also hat man eigentlich souverän gewonnen und war auch eher die bessere Mannschaft, was grundsätzlich auch stimmt, aber gerade in dieser entscheidenden Phase, wo es dann halt noch nicht, das Spiel noch nicht für uns gelaufen ist mit einer Führung, wenn du da das 0-1 frisst, muss natürlich nichts heißen, wir haben auch gegen Drochtersen oder Altona zum Beispiel zurückgelegen, so die letzten Spiele zu Hause, wo wir dann auch gewonnen haben. Kann natürlich immer noch sich drehen, aber ja, da hatten wir dann noch Glück, dass die den Ball relativ kläglich am Tor vorbeigesetzt haben dann. Ich glaube, aufs Tor gingen keine der beiden guten Chancen. Von daher, ja, gut, dass die da nicht diesen Knipser hatten, aber insgesamt hatten wir mehr Spielanteile. Wir hatten auch einen guten Offensivplan. Wir haben defensiv eigentlich auch wieder sehr gut gestanden. Es waren nicht so katastrophale Dinger wie bei den Gegentoren, gerade beim zweiten Gegentor gegen Hannover. Aber trotzdem, der HSV hat auch wohl gezeigt, dass die halt gerade in einer eigentlich guten Phase sind und hätten auch in Führung gehen können. Und das wäre dann zu dem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen. Und dann hätten wir wahrscheinlich über ein Spiel gesprochen, was nicht so ganz entspannt zu Ende ging, wie es dann halt jetzt hier war.
Ja, da bin ich bei dir. Mich hatte der HSV vor allem mit ihrer Aufstellung überrascht, dass sie, also gut, dass du Boakshi vorne drin ersetzen musst. Das war klar, der war gelb gesperrt, der hat gegen uns gelb gesehen, hätte eigentlich gelb-rot gehen sehen müssen, hat er Glück gehabt. So oder so war er dann halt gesperrt. Dass du den mit Otto Stange ersetzt, das fand ich überraschend, weil ich mit dem gar nicht gerechnet habe, aber macht halt am Ende Sinn, ist ein junges Talent, sieht in der ersten aktuell ja wenig bis gar kein Land, wird dann halt zweite spielen, das ist klar. Aber womit sie mich tatsächlich überrascht haben, ist, dass sie ihren zweitbesten Scorer mit Kiveta auf die Bank gesetzt haben und den erst gebracht haben und dafür haben Davis Rath im Zentrum starten lassen. Das hatte mich dann doch überrascht. Wo ich aber auch sage, das ergab Sinn, weil der HSV ist extrem kombinationsstark auf einem großen, geraden Platz. Deswegen sind die zu Hause so unglaublich stark eigentlich. Hohe Luft, Kunstrasen, da ist gerade, da kannst du nicht mit Unebenheiten im Boden arbeiten. Das funktioniert bei Kunstrasen einfach nicht. Und der ist sehr breit. Jetzt ist es so, dass ihr einen ähnlichen Spielstil habt, weil auch ihr einfach zocken wollt. Meppen ist auch unglaublich kombinationsstark. Gerade über das Zentrum, Cehir, Zenga, Wensing, läuft immer wieder Gefahr. Stuhlmacher, der sich viel ins Zentrum mit reinschiebt, dann Detas schiebt noch, irgendwie wieder ein Detas schiebt mit rein, dann schiebt wieder irgendeiner raus, dann schiebt Domröse extrem hoch, wenn der Außenspieler im Mittelfeld nach innen gezogen ist. Also da machte es dann schon hinterher Sinn, dass der HSV einen zusätzlichen Zentrumspieler mit aufbietet. Ich glaube aber, dass es trotzdem die bessere Idee gewesen wäre, Kiveta starten zu lassen, weil der nach Boakshi einfach deren bester Torjäger ist, deren bester Vorlagengeber ist und eben der Spieler ist, der dir in genau dieser Phase, wo sie eine gute Phase haben, dir den dann im Zweifel auch mal reindrückt. Und er halt auch einfach brutal schnell ist. Den hättest du gut auf die Seite stellen können, wo du Domröse stehen hast, einfach um selber so ein bisschen die Stärke von Meppen zu nehmen, Domröse hochschieben zu lassen, dass er sich halt vor allem auf Defensive konzentrieren muss. Dann nimmst du offensiv eine Gefahr raus. Und das haben sie nicht gemacht. Das war natürlich gut für den SV Meppen, ganz klar. Und du hast die Phase auch unbeschadet überstanden. Aber da würde ich das halt schon als Coaching-Fehler auch ausdrücken. Und du bist nicht der Erste, von dem ich höre, dass der sich wundert, warum der HSV auf einmal Sechster war. Hat so ein bisschen den Hintergrund, die sind gestartet im System der Profis, sollten das 1:1 spielen. Deswegen standen die auch unten in der Scheiße. Und haben halt irgendwann gemerkt, ja, Moment mal, wir haben in der zweiten Mannschaft aktuell zwar extrem viel Talent, aber die Spieler sind noch nicht so weit für das System. Und dann hat man dem Trainer Lukas Anderer, ehemals Lukas Pfeiffer, könnte man auch noch kennen aus Lübecker Zeiten, gesagt, dass er so ein bisschen sein System da einspielen kann. Und man hat umgestellt von einer Dreierkette auf eine Viererkette ins auch klassische 4-2-3-1. Und dann ähnlich wie bei euch. Einer der Sechser lässt sich immer wieder mit in die Kette fallen, baut als dritter IV mit auf. Ein Außenverteidiger ist extrem hoch, einer ein bisschen tiefer, aber so im Zwischenraum. Ähnlich wie das bei euch ist mit Missner, Domröse. Domröse deutlich höher. Zenga lässt sich im Spielaufbau mit reinschieben in die Kette. Und das hat der HSV gegen Meppen auch versucht. Aber weil der SV Meppen das einfach perfektioniert hat und richtig gut kann, hat die stärkere der zwei Mannschaften in diesem asymmetrischen, flexiblen Aufbauspiel das Spiel am Ende auch ziehen können und auch meiner Meinung nach völlig souverän gewonnen.
Ja, ich glaube, wenn wirklich Gegner versuchen, unsere Stärken, ja, wie du es richtig sagst, nicht irgendwie versuchen einzudämmen mit Domröse zum Beispiel, ein gutes Beispiel eigentlich, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Also es gibt... Ich finde ein gutes Beispiel, Ein gutes Beispiel ist so ein bisschen das, was wir versucht haben, wo wir gegen euch gespielt haben, weil wir auf ein, zwei Positionen wirklich versucht haben, Spieler rauszunehmen. Wir haben das relativ gut hingekriegt, dass wir Domröse wenig Platz gelassen haben. Wir haben das relativ gut hingekriegt, dass wir Ulbricht wenig Raum gelassen haben. Wir sind Cehi und Zenga gerne angelaufen, sodass im Endeffekt Wensing viel schalten konnte gegen uns. Aber wir halt eben versucht haben, euch einfach die Freude am Fußball zu nehmen, was du halt auch zweiten Mannschaften nehmen musst und was ihr auch beim HSV überragend gemacht habt. Zusätzlich zu einem nicht perfekten Platz, aber einem guten im Vergleich zu dem, worauf wir gegen Jeddelo am Sonntag gespielt haben. Kommen wir später noch zu.
Ja, habe ich auch gedacht.
Auf einem guten Platz habt ihr trotzdem denen das Spiel so ein bisschen auch kaputt gemacht, weil ihr denen wenig Räume gelassen habt, weil sie halt aber auch versucht haben, euch zu spiegeln.
Ja.
Und das funktioniert halt bis zu einem gewissen Grad, wenn du sehr identische Spielertypen hast, die auf einem ähnlichen Level performen. Dann kann das funktionieren, aber das funktioniert nicht mit einer konsequenten U21-Mannschaft.
Wahrscheinlich nicht.
Das kann gar nicht funktionieren. Nee. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dafür sind das halt eben junge Spieler und Talente. Wie schon gegen uns, der Linksverteidiger beim HSV, Luis Lemke heißt der gute Mann, der ist 16 Jahre alt.
Oh, krass, ja.
Dass der halt auch irgendwann in der 70., 80. dann gegen Stuhlmacher oder Deters oder auch Isa Schmidt irgendwann kein Land mehr sieht, ist auch völlig in Ordnung. Der ist 16, der Junge.
Ja.
So. Das ist halt kein Lennart Karl. So, weil dann wird er dann würde er nicht Zweite spielen. Zudem hat beim HSV, er hat jetzt wieder gespielt, er hat sein Comeback gefeiert. Bilal Yalcinkaya ist wahrscheinlich der technisch mit Abstand beste Spieler in deren Kader. Hat irgendwie 20 Minuten gekriegt, war lange verletzt. Das sind dann alles so Kleinigkeiten. Und beim HSV das ganz große Problem ist halt, deren Topstürmer hat halt gefehlt, Moris Boakshi. Der ist feilschnell, der ist dribbelstark, der hat eine gute Physis trotz seiner nur 1,81 Meter. Der ist super wichtig im Umschaltspiel und der kann für Entlastung sorgen. Und das hatte der HSV ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann kaum noch.
Ja, ja, wenn dieser Punkt noch da gewesen wäre, dass dieser Kaderspieler drin gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das anders ausgegangen wäre. Weil dann hätte das vielleicht besser funktioniert. Weil wir spielen den besten Fußball der Liga.
Mit Abstand. Ja,
das verteidige ich auch auf Bein und alles, auf Mark und Bein. Aber was wir für Probleme haben, ist, es kann wirklich sein, wir sind defensiv eigentlich auch richtig stark. Spreckel und Fädel sind überragend in der Innenverteidigung, auch nicht unbedingt so die allerschnellsten, aber wie sie in Räume gehen und wie sie verteidigen, egal ob es im 16er ist, kurz davor oder an der Mittellinie, generell zweikampfstark, mega gut, aber, und das fällt bei relativ, ich meine, gut, das kannst du wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig abstellen, aber dadurch, dass wir halt so hoch verteidigen, kann ein Fehlpass und dann gerade, wenn die gegnerische Mannschaft auch ein bisschen spielstark ist, kann schon dafür sorgen, dass zwei, drei Pässe dann alles komplett aushebeln. Und ja, wenn es dann 0-1 steht in der 20. Minute, ja, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass so ein, ja, ich überlege gerade, ob der HSV sich dann wahrscheinlich hinten, ob der HSV sich hinten reinstellen würde.
Nein.
Wahrscheinlich eher nicht, ne? Genau, hat jetzt auch gerade da.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Wäre auch tödlich.
Ja, auch tödlich.
Und aufgrund von mangelnder Erfahrung.
Ja, richtig. Deswegen, ich habe auch eigentlich während des Spiels so nach dem 1-0 auch in der zweiten Halbzeit, haben wir spät gewechselt, 77. Minute oder 70. so um den Dreh, ja, der erste Wechsel und dann der obligatorische Wechsel, wo du eigentlich nichts veränderst, aber halt nochmal Frische und Torgefahr bringst mit Simon Engelmann gegen Julian Ulbricht. Ich hatte auch...
Na, die Statik vom Spiel verändert sich schon ein wenig, finde ich. Und also jetzt nicht in dem Spiel, aber so ganz grundsätzlich, finde ich, verändert sich schon so ein bisschen die Statik. Das hatte ich auch das Gefühl, wo ich euch im Vorfeld geguckt hatte für uns. Ulbricht wird deutlich mehr versucht, ins Spiel einzubinden. Engelmann wird deutlich mehr in die Box abgestellt.
Uff, ja.
Und sucht viel mehr den direkten Weg zum Tor. Ulbricht spielt mehr mit. Deswegen halte ich Ulbricht auch für den besseren Fußballer.
Ja.
Das ist wahrscheinlich aber auch dem Alter zum Teil geschuldet.
Stimme ich dir zu. Ganz so krass würde ich es nicht sehen, weil ich finde auch, dass ein Simon Engelmann auch häufiger sich fallen lässt, um dann den Ball anzutreiben. Nicht so spielerisch, sage ich jetzt mal, dass der, es ist vielleicht eher so, Kopfballduell gewinnen, ablegen und dann in die Box gehen. Das ist so ein Ding. Oder dann den Pass auf Außen senden, um dann in der Box zu sein. Das habe ich schon häufiger. Ist nicht so einer, der in der Box auf die Bälle nur wartet. Also auch einer, der sich aktiv ins Spiel einbringt. Nicht so krass wie Ulbo. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber trotzdem auch einer, der was fürs Spiel tut. Aber ich habe halt so die ganze Zeit, müssen gleich noch ein bisschen zurückkommen, ich möchte auch noch gerade auf den Schiedsrichter eingehen, der mir auch unfassbar gut gefallen hat in diesem Spiel, der quasi jede Aktion...
Kann ich auch noch eine lustige kleine Anekdote
zu nehmen. Okay, jede Szene eigentlich gut gepfiffen hat, der hatte das Spiel komplett im Griff, der hat eine gute Linie gehabt, der hat, ja, und ich bin mir relativ sicher, nur durch so einen Schiedsrichter wird das 1-0, funktioniert das 1-0 so, fällt das 1-0 so, wie es gefallen ist, weil der klare Grenzen aufgesetzt hat, aber halt auch eine lange Leine gelassen hat. Und genauso muss es sein. Also darfst du nicht von den Spielern auf der Nase rumtanzen lassen, muss dann halt, gut, die gelben Karten waren halt alle sehr eindeutig, das hilft vielleicht auch in so einem Spiel. Aber
also es war auch ein dankbares Schiedsrichter.
Ja, wahrscheinlich stimmt es auch.
Das muss man
wahrscheinlich auch dazu wahrscheinlich sagen. Ist das auch richtig. Das alles gut gemacht, deswegen, ich war wirklich sehr, 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 sehr positiv überrascht. Ich habe gesagt, so auch auf Instagram geschrieben, das ist die beste Regionalliga-Leistung, die ich von einem Schiedsrichter gesehen habe bei uns im Stadion. Ich wollte das nicht auf die dritte Liga ausweiten, weil dann wäre es ein bisschen zu viel geworden. Aber nee, ich war schon sehr, 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 sehr angetan von der Leistung. Und ja, gerade auch dieses wie das 1-0 gefahren ist, diese Grätsche von Jonas Fädel, ganz klar kein Foul, aber wie oft sowas schon abgepfiffen wurde. Aber dadurch entsteht dieser Angriff. Er ist auch ein super langer Ball auf Außen. Schmidt, dieses Spiel war auch so ein bisschen Oldenburg 2.0, wenn man mal so guckt. Also Schmidt mit dem 1-0, abgefälschter Ball geht rein, relativ viel verteidigt, nicht ganz so spektakulär, vielleicht auch ein bisschen unattraktiv so im Ganzen, aber ich mag solche Spiele ehrlich gesagt ganz gerne. Und dann Detas mit einem 2-0 später, der das Spiel dann entscheidet und alle sind glücklich. Ja, das war schon gut. Aber ja, Schmidt läuft da auf der linken Seite quasi zur Grundlinie, schießt dann leicht abgefälschten Ball ins Tor. Sieht in den Highlights, die die Regionalliga Nord zur Verfügung stellt, sehr aus wie ein leichter Torwartfehler, aber ja, dass der Ball abgefälscht war, sieht man in den Highlights von NCV ganz gut. Und dadurch muss man auch sagen, ja, war das nicht haltbar und war auch, ja, etwas glücklich, aber nehmen wir natürlich mit.
War auch mein erster Impuls auf der Tribüne, weil ich dann so von ein bisschen weiter weg vernommen habe, oh, Torwart sieht aber auch nicht gut aus. Ja, stimmt, aber kann er nichts machen. Das ist einfach bitter, das ist Pech. Kann er nichts machen. Ist für ihn ganz gut. Generell fand ich, Hannes Herrmann hat in diesem Spiel ein ganz gutes Spiel gemacht. Ist auch nicht immer der sicherste. Ich halte ihn nicht für den besten Torhüter der Liga, eher so im gesunden Mittelmaß. Ja. Also sogar noch tendenziell einen Tick drunter unter dem, wo der HSV aktuell steht.
Hatte auch so ein paar Unsicherheiten während des Spiels, das stimmt schon. Jetzt nicht unbedingt auf der Linie, aber was so, ich sag mal, Abstöße und sowas angeht, dann ging so ein Ball doch immer mal sehr unbedrängt ins Aus und sowas. Aber das stimmt schon, da konnte man schon sehen, dass das manchmal, ja, die Unsicherheit dann doch.
Also mit Ball am Fuß hat er Probleme.
Das stimmt. Ja, insgesamt fand ich auch die erste Halbzeit so, dass als das 1-0 gefallen ist, ganz so viel hat sich am Spiel eigentlich nicht verändert. Wir hatten eigentlich, ja, wahrscheinlich hatten wir so, wenn man das ganze Spiel guckt, so vielleicht 65-70% Ballbesitz und so. Und das haben wir dann auch ausgespielt. Ich finde ja auch eigentlich so geil, wir haben ja viele Lösungen eigentlich. So über außen, so ein Domröse, der durchbricht. Ich finde ja auch Stuhlmacher und ihn, genauso wie Schmidt und Missner auf der anderen Seite, die ergänzen sich einfach so super, dass das. Gerade Domröse und Studi ist ja so ein witziges Ding. Der eine 2 Meter groß, der andere 1,50 gefühlt. Ja, aber stimmt. Trotzdem, auch Studi ist ja einer der schnellsten im Team, was man immer nicht so glauben will. Aber auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Missner sowieso ist ja so ein bisschen der heimliche MVP der Saison, der immer so eigentlich an fast jeder Aktion beteiligt ist, so offensiv oder defensiv, aber so ganz entscheidend dann doch nicht in Erscheinung tritt. Aber wenn er fehlt, dann fällt es erst auf und das sind ja so dann die, ja, die Spieler, die
Waren Stars auch,
ja, so die, ja, richtig.
Die, also das, die brauchst du ja auch, das sind ja wirklich dann die Arbeiter, die dafür sorgen, dass dann alle um einen rum deutlich mehr glänzen, die brauchen das aber auch nicht, dann da im Fokus zu stehen. Also gerade im Kontext vom SV Meppen spricht man immer sehr viel, finde ich, über Domröse, ja, man spricht viel über Stuhlmacher, man spricht sowieso viel über Detas, der ja auch Rückkehrer ist, bräuchte dir und euch ja nicht erzählen, spricht viel über Wensing, über Ulbricht, über Zenger C hier, über Missner spricht kaum einer, aber der ist halt da und der ist brutal wichtig, weil der eben dieser typische Arbeiter ist, weil er genau weiß, okay, das muss ich jetzt machen, das kann ich gut, das mache ich. Ja. Und nichts darüber hinaus, der fällt nicht auf. Und ich sage immer, wenn solche Spieler da sind und die nicht auffallen, dann sind das immer gute Spieler.
Ja, ist grundsätzlich bei Defensiven eher richtig, ja. Ja. Und wenn du hast ja gerade gesagt, 16 Jahre, Lemke? Luis Lemke, genau. Ja. Wenn du Tobi Missner und Olli Schmidt gegenüberstehst, ja, dann herzlichen Glückwunsch, ey.
Ich finde, dafür hat er ja trotzdem einen guten Job
gemacht. Ja, deswegen, ja. Also
Er hat das wirklich gut runtergespielt und ich habe auch in diesem Spiel, ich habe das schon in dem Spiel eine Woche zuvor gegen uns gesehen und gesagt und ich habe das jetzt am Freitag dann auch wieder gesehen und gesagt, ich verstehe, warum der Junge einen Jungprofi-Vertrag hat. So, der ist noch nicht so weit, das ist aber auch legitim, das ist voll in Ordnung. Aber ich finde es gut, dass der da so viel Vertrauen kriegt, so viel Einsatzzeit und der wurde ja, also ich glaube, er wurde nachher runtergenommen, aber auch gar nicht so früh.
Einzige Minute, ja.
Ja, genau, eben, also wieder 70 Minuten gespielt, gegen uns hat er, glaube ich, durchgespielt. Ja. Also Respekt und ich sag mal, so ein konstant gutes Spiel gegen uns zu machen, okay, ja, wir haben aber auch keinen Schmidt und keinen Missner auf der Seite.
Ja, ja, das ist so, deswegen, also.
So ehrlich will ich sein.
Ja, gut, wer hat das schon? Selbst adäquat, ja, ich wollte gerade sagen, selbst adäquat wüsste ich da auch nicht, wer da ist, aber gut, ich habe auch jetzt, doch, da sind Asse, VfB Oldenburg oder Phoenix Lübeck von mir aus jetzt auch nicht so im Kopf, ob die da jetzt so stark da aufgestellt sind wie wir. Ich bezweifle es auch.
VfB Lübeck könnte es haben.
Ja, meinst du?
Also offensiv Ali Abu Alfa,
VfB gesagt, ich meinte
den
eigentlich
ich für Phoenix sehr gut Lübeck. Halte. Ne, du hast Phoenix gesagt. Und deswegen, ich werfe da VfB Lübeck rein. Offensiv wäre da Ali Abu Alfa, defensiv muss ich einmal schauen, wer da rumrennen könnte. Jetzt versuche ich hier mit zwei Sätzen das zu überbrücken. Gucken wir schnell. Da habe ich doch was.
Witzigerweise übrigens,
Marvin Thiel, Verona Pulido, ja, okay. Ali Abu Alfa, Mika Lehnfeld, die sind alle nicht so schlecht für die Seite. Also das ist immer noch kein Schmidt-Missner, aber schon so ein kleines Regal drunter. Auch ein gutes Level.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch noch sozusagen mich entschuldigen für den letzten Podcast. Ich habe ja gesagt, in Hannover wird definitiv kein Fußball gespielt werden, jetzt an diesem Wochenende. Aber die haben zu Hause gegen VfB Lübeck halt 2-0 gewonnen und der Rasen sah tatsächlich sehr okay aus. Also die kriegen jetzt einen neuen Rasen, aber tatsächlich, ich hatte ja alles verwettet, dass die das Spiel absagen müssen, weil der Rasen einfach komplett umgeflügt war gefühlt. Aber nee, haben sie, das Greenkeeper-Team hat es da ganz gut hingekriegt. Und auch Hannover hatte gegen das letzte Testspiel halt auch gegen Hamburg 2 gehabt und da hat Hannover 4-1 gewonnen. Von da hatte ich nämlich auch gedacht, ja, das ist doch, also was Hamburg hier bei uns machen will, also das wird ja eigentlich ein easy Selbstläufer. Ja, wurde es dann nicht, auch wenn die erste Halbzeit insgesamt sehr, sehr gut gelaufen ist und die zweite Halbzeit, ja, weiß ich nicht, so viel verändert hat sich eigentlich nicht. Ich fand schon, dass ich habe auch da im Stadion so mit meinem Kollegen drüber gesprochen, so, was ist jetzt der Plan? Ist jetzt der Plan, unbedingt auf 2-0 zu gehen oder ist der Plan eher so zu spielen wie gegen Oldenburg, dass du halt einfach nichts mehr zulässt und sich dann wirklich nur nach vorne, also du spielst immer weiter nach vorne natürlich, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus, sondern wirklich nur, wenn sich was ergibt, so, dass du dann die Nadelstiche setzt, so, wenn der HSV dann wirklich mal ein bisschen mehr aufmacht. Und ja, ehrlicherweise sprach vieles dafür, halt keine so Wechsel, die irgendwas verändern. Du hattest ja nicht nur Wensing, sondern auch Tarsow so ein bisschen auf der Bank, mit denen du ja dann offensiv noch ein bisschen was verändern konntest, aber am ganzen System wollte man nichts verändern und war jetzt im Rückblick auch definitiv die richtige Entscheidung. Hätte ja auch eigentlich, da ich zum Beispiel Stumacher noch einen Kopfball an Pfosten gesetzt, einen Schuss, der knapp daneben war, konnte man in den Highlights noch sehen. Das waren so, ja, man hat schon immer nach vorne noch weiter gespielt und man hat klar auf Sieg gespielt. Und ja, es hat halt dann in dem Fall nicht sollen sein, bis dann halt in der 81. Minute dann Detas nach schöner Schmidt-Flanke ja, dann sich gut gegen den, ja, gegen eine sehr bräsige Defensivleistung da durchgesetzt hat, schön durchgestohlen und dann das 2-0 gemacht und dann war die Messe auch gelesen. Also ja, es war kein krasses Feuerwerk in der zweiten Halbzeit, es war souverän.
Aber musstest du.
Es war halt einfach souverän. Also, du hast das gemacht, was musste. Defensiv stand man halt stabil. Man hat Hamburg gar nicht in irgendwelche Räume kommen lassen. Ich weiß nicht, ob die in der zweiten Halbzeit auch eine richtige Chance hatten. aber ja.
Ja, eine Halbchance hatten die. Also, war jetzt nichts nennenswert Gefährliches, nichts Zwingendes, aber ein tatsächlich gut vorangetragener Angriff lief dann über tatsächlich Öztunali. Mhm. Also, dass ich den nochmal spielen sehe, war auch für mich ein Riesenwunder. Der spielt ja wenig bis gar keine Rolle. Ich glaube, man war da einfach verzweifelt und hat gesagt, ja komm, dann schmeiße ich alles rein, was ich an Offensiven irgendwo noch habe. Und also da hat man dann kurz mal das Talent von Yelcin Gaya durchblicken lassen. Da hat er, ich glaube, auf der 6 hat er auch einen stehen lassen. Ich weiß aber nicht, wen von beiden. Aber war auch nichts Nennenswertes, selbst wenn es gefährlich geworden wäre, wäre Pünd da gewesen, ohne größere Probleme. Also man hat es in Halbzeit 2 noch mehr im Griff gehabt als in Halbzeit 1. Und man hat es halt clever gemacht. Man hat Angriffe gesetzt, man hat gefährlich nach vorne gespielt, aber ohne extremes Risiko zu gehen. Also immer alles aus einer kompakten, guten, stabilen Defensive heraus. Weil du halt wusstest, okay, gut, wir wollen dem HSV keine Umschaltsituation geben. Wir wollen aber auch nicht komplett jetzt hier auf Mauerfußball setzen und Hauptsache wir holen die 3 Punkte, sondern wir spielen das kontrolliert. Wir spielen das kontrolliert wirklich runter. Und also du hast es eingehend sehr, sehr gut beschrieben im Stile einer Spitzenmannschaft. Ganz einfach. Solche Spiele musst du ziehen, solche Spiele ziehst du, weil du dich in Ruhe, ohne Risiko das kontrolliert runterspielst. Das wird, glaube ich, nicht immer funktionieren. Aber das funktioniert häufig. So, und dann hattest du natürlich auch noch eine Kulisse dabei mit knapp 8.500 Leuten. Du hattest das Glück, dass das Spiel sehr, sehr fair war und der Schiedsrichter wirklich eine sehr gute Linie hatte, die klar war, wo jeder wusste, okay, das ist die Linie, die er hat und die ist konsequent die ganze Zeit so. Wodurch du ja halt alles wirklich kontrolliert, ohne Probleme hast runterspielen können, ohne große Gefahr zu laufen.
Richtig. Ja, und so war es dann halt auch. Ne? 2-0 ging es zu Ende. Etwas ärgerlich, Luis Spreckelmeier mit der 10. Gelben. Also der Thilo Leugers gelbe Kartenrekord. Er wackelt, ich weiß nicht mehr genau, 16 gelbe Karten kann das. In der dritten Liga mal. Ich habe mich so ein bisschen gefragt selber. Vielleicht auch in die Kommentare gerne schreiben bei Thilo, was da der Rekord war. Deswegen, also da trotzdem 10. Gelbe, jetzt gegen Jedlo fehlt er. Ja, Jedlo, können wir vielleicht auch auf euer Spiel so ein bisschen drauf kommen, kann ich auch noch so gar nicht richtig einschätzen. Ich fand so, also ich nur ganz kurz meine Kurzzusammenfassung zu eurem Spiel, zweite Halbzeit halt. Es war chancenarm, die besten Chancen hatten eigentlich ihr mit zwei und eine Riesenchance und eine gute Chance nach Ecke. Und Jedlo hatte in der 90. Eigentlich eine, die man zumindest aufs Tor bringen darf. Und dann wäre der Spielverlauf vielleicht so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden. Aber insgesamt fand ich Jedlo ganz okay, so was Fußballerisch angeht. aber mit einer kontrollierten Defensive, die ihr auf die hattet, auf jeden Fall. Da war spätestens am 16er Schluss, manchmal auch vielleicht ein bisschen eigenes Unvermögen von Jeddelo, dass da der Ball verspringt oder der Pass dann nicht ankommt. Aber insgesamt, ja, das, ich habe von Jeddelo eigentlich erwartet, dass die in der Rückrunde oder Restrunde jetzt noch hart einbrechen, weil die hart überperformt haben in der Hinrunde. Ist jetzt ein Spiel gewesen, also können sie noch, können sie auch nicht. Also das, aber ich habe so gedacht, so bei dem Spiel, ja, ist jetzt nicht Platz 4, was ich da sehe, sondern ist aber auch nicht Platz 16 oder irgendwie sowas, sondern so ein Mittelfeldteam einfach. Also ihr seid ja auch Platz 7, wenn ich jetzt hier auf die Tabelle gerade gucke. Auch ja, sehr, sehr stark und eigentlich ein ebenbürtiges Ding dafür, dass die Jeddeloer so ein Überflieger in der Hinrunde waren. Ja, mal schauen, wo es dann in der Restrunde sich dann einordnet. Aber ja, es war ein Spiel, was jetzt auch nicht im Gedächtnis bleibt. Weder von euch, weil die Tore nicht gemacht wurden. Und Jeddelo, man hatte halt nur diese eine Chance. Alles andere konnte man ganz gut wegverteidigen, fand ich. Vielleicht aber auch eine Qualität.
Ich bin bedingt bei dir. Weil ich schon der Meinung bin, dass wir mit dem Punkt deutlich besser leben können als Jeddelo. Jeddelo war für meinen Geschmack den Tick besser. Hatte ein, zwei zwingendere Dinger, gerade auch in Halbzeit 1, wo einfach unser Torhüter generell, Pascal Marnitz, hat einen überragenden Job am Sonntag gemacht, habe ich ihm auch nach dem Spiel gesagt. Hat ein Ding in Halbzeit 2, Höhe 70. müsste das gewesen sein, überragend weggetaucht, sieht er relativ spät, taucht ab, hat den Ball um Pfosten lenken können. Es ist eine ganz große Szene, hat zweimal überragend mitgespielt, hat eine 1 gegen 1 Situation in Halbzeit 1 überragend gelöst. Also es war schon so, dass ich sage, ja, insgesamt ist es ein verdienter Punkt auf jeden Fall, weil die kämpferische Leistung von uns auf jeden Fall gestimmt hat. Aber durchaus ein bisschen glücklich. Ich bin trotzdem super zufrieden damit, genauso wie mit dem Punkt gegen den HSV, weil ich beide diese Spiele so ein bisschen als Testspiele angesehen habe. Wir haben keine vernünftige Vorbereitung machen können, weil unser Platz vereist war. Wir haben knapp 3 Wochen nur in der Soccerhalle oder sehr viel in der Soccerhalle trainiert, weil nicht viel möglich war. Geht ja sicherlich diversen anderen Teams in dieser Liga dann ähnlich mit diesem Extremwintereinbruch im Januar und Februar, wodurch ich sage, okay, diese ersten beiden Spiele kann man durchaus noch als Testspiele sehen und da haben wir einfach Punkte mitgenommen, die völlig, völlig zu Recht waren. Jeddelo hat am Ende des Tages genau das gespielt, was sie gut können. Viel auf Umschaltfußball gesetzt, sehr viele lange Bälle in Richtung Wegner, der dann als Wandspieler vorne einfach auch agiert, um dann in eine Tempoaktion zu kommen, initiiert von Kasra Gavilou, den wir wirklich super unter Kontrolle hatten. Jeddelo kommt vor allem viel über Kampf. Die sind spielerisch limitiert, das wissen sie. Ist spielerisch kein HSV 2. Ist auch spielerisch kein VfB Lübeck, kein VfB Oldenburg, kein Drochtersen-Assel, kein SV, schon gar kein SV Meppen. Aber die sind unglaublich mentalitätsstark. Wirklich, die pushen sich gegenseitig in jeder Situation. Die machen nahezu immer 1-zu-1 Wechsel. Wenn sie wechseln, dann 1-zu-1 positionsgetreu, dass die eigentlich permanent im gleichen System bleiben. Schieben seltenst aus ihrem System raus, spielen viel im 3-4-2-1 System und haben halt im Sturm oder generell in ihrer dreifachen Offensivreihe schon eine gewisse Qualität mit Pascal Steinwender, mit Kasra Gavilou, der auch Kapitän ist und der wahrscheinlich technisch beste Spieler in dem Kader, und Max Wegner, der halt auch ein abgezockter Hund ist, ein Routinier, der halt weiß, seinen Körper zu nutzen. Sie nehmen sehr gerne Kontakte an. Also wenn es leichten Kontakt gibt, fallen sie, kriegen es in der Regel auch gepfiffen, weil sie es nicht theatralisch machen, sind selber aber super eklig in Zweikämpfen, haben aber auch klare Schwächen. Vor allem bin ich der Meinung, dass sie große Schwächen haben gegen Mannschaften, die einfach zocken können, weil sie gerne hoch stehen und dann tun sich Räume auf. Und ich glaube, dass Mannschaften, die halt, wie jetzt zum Beispiel Meppen, wie zum Beispiel auch der HSV 2, der da sehr viel Raum kriegen würde, dass das einfach sehr gut genutzt werden kann gegen Jeddelo. weil du viel steile Klatschbewegungen machen kannst und ich immer wieder beobachte, dass Ulbricht sich auch gerne mal fallen lässt, tiefen Ball abholt, den dann versucht schnell Richtung Stuhlmacher, Detas, Schmidt, wer auch immer da dann drumherum agiert, Wensing, zu spielen, um einfach schnell in diese Schnittstellen reinzukommen, um da möglichst viele Spieler zu überbrücken. Und ich glaube, dass du das sehr, sehr gut bei Jeddelo ausnutzen kannst, weil deren Verteidigung, die Dreierreihe, auch eben nicht die schnellste ist. Die ist extrem zweikampfstark, aber die ist nicht unbedingt die physisch schnellste. Und die haben ganz großes Problem bei hohen Bällen. Flanken und lange, hohe Einwürfe haben die richtig Probleme. Die sind zwar alle sehr, sehr groß, aber die haben kein gutes Timing. Darüber wurde es 2-3 Mal von unserer Seite auch richtig gefährlich. Damit kannst du sie schon sehr, sehr gut knacken. Und gegen den Ball, wenn die selber in Umschaltsituationen kommen, rücken die nicht konsequent nach. Oftmals ist zu viel Abstand zwischen Defensive und Offensive, weil der Mittelfeldblock entweder zu hoch oder zu tief steht. Und somit eine gewisse Kompaktheit verloren geht und dann wieder Räume zugelaufen werden müssen, was einfach physisch sehr anstrengend ist, dann sind sie nicht sonderlich pressingresistent in der eigenen Defensive. Also alle drei Verteidiger haben lieber schnell den Ball weg, als dass sie den Ball lange halten. Das kommt dann natürlich auch wieder zugute, weil ich glaube, weil ich finde, dass ihr mit Ulbricht einen sehr guten Pressingstürmer habt. Großräume habe ich angesprochen in fehlender Abstimmung. Und entgegen vieler anderer in dieser Liga verteidigen sie viel im Raum. Also sie verteidigen deutlich weniger Mann gegen Mann. Sie versuchen deutlich mehr im Raum zu verteidigen. Und das können sie halt oftmals nicht, weil sie zu große Räume dann öffnen. So, und das sind dann 3-4 kleine Angriffspunkte, wo eine Spitzenmannschaft die schon sehr, sehr gut ausnutzen kann. Ehrlicherweise war Fußballspielen bei uns auf dem Rasen nicht möglich. Das glich eher Bauer Bunkes Kartoffelacker. Also hätte gefehlt, dass der da noch mit dem Trecker rüberfährt und seine Kartoffeln sieht.
Es sah noch nach Rasen aus. Also nach Hannover bin ich mit allem zufrieden, was ja nach Rasen aussieht und nicht nach, weiß ich nicht, Schlagloch.
Gut. Im Vergleich zu dem, was ich in Hannover gesehen habe, glaube ich, kann man uns auch als Golfrasen betiteln. Weil das in Hannover ja wirklich gar nichts mehr mit Rasen zu tun hatte. Nicht. Aber es war schon sehr, sehr hügelig, sehr uneben. Hier und da gerne mal ein Ball versprungen, wodurch dann auch kleinere Fouls passiert sind, was dann einfach so Sachen sind. Die sind halt ärgerlich und die passieren dir auf einem guten Platz halt nicht. Ich weiß nicht, wie gut der in Jeddelo ist. Das kann ich aktuell nicht einschätzen. Den habe ich nicht gesehen. Aber selbst da, gerade mit hohen Bällen in die Box, kannst du den sehr gefährlich werden. Und ich glaube, das ist ein kleiner spannender Sidefact, den habe ich dir ja gestern auch schon geschrieben. Euer Cheftrainer hat sich das Ganze live bei uns angeschaut. Der war live vor Ort mit, ich vermute mal, einem weiteren Mitarbeiter von euch. Das war nicht Puttkammer. Nee. Das war auch nicht Smith, das war auch nicht euer Athletiktrainer Physio, das war irgendein anderer.
Ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
Kann auch sein, dass das einfach ein Kumpel von Lukas Benjamin ist. Der war auf jeden Fall die ganze Zeit mit ihm da und der ist halt auch mit ihm irgendwann gegangen. Und ich glaube, die zwei waren auch nicht so erfreut über das Spiel, weil halt nicht viel fußballerische Qualität möglich war. Es war halt ein typisches 0-0-Kampfspiel. Ja. Es war wirklich ein Kampfspiel, was schiedlich, friedlich, fair ausgegangen ist. Und ich habe auch nicht vernommen, dass bei Jeddelo irgendeiner sich eine Sperre abgeholt hat oder sich schwer verletzt hat. Was ich noch interessant finde, die haben einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Der hat auch schon 10 Buden gemacht. Der heißt Tom Geider. Der ist aber absoluter Einwechselspieler. Also der hat gegen uns nicht gestartet. Der kam gegen uns als dritter Wechsel erst. Vorher sind 2 andere Mittelstürmer eingewechselt worden.
Der hat bei uns in der A-Jugend gespielt, ist dann zu einem anderen Verein gegangen, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, und ist jetzt, also über Wiedenbrück, wie ich gesehen habe, das wusste ich gar nicht, dann zu Jeddelo ausgeliehen worden. Ja, genau. Ja,
der wurde eingewechselt.
Wusste ich gar nicht, dass er zu Jeddelo gegangen ist, aber der hat in der A-Jugend bei uns echt wohl gut geknipst, also eigentlich ein Talent, schade, dass er dann gewechselt ist, aber naja. Ja.
Ja, der ist das nicht,
Ja,
vom
klar.
Geider,
Nee, nee,
heißt
nee,
der, wie
mein Junge.
gesagt.
Also ich habe nur. Ja, ich habe nur beim Wechseln sozusagen gesehen, bei den Wechseln, dass er eingewechselt wurde und gedacht hat, oh, den Namen kennst du doch. Und der ist auch Stürmer, deswegen da wusste ich jetzt, der ist ja zu
Ja,
gewechselt.
genau. Also der wurde auf jeden Fall vorgezogen. Habe ich persönlich nicht verstanden, weil Tom Geider danach auch ein, zwei wirklich gefährliche Chancen hatte. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht vorher ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen war, weil ich den eigentlich ganz gut fand. Ja, am Ende hat sich Björn Lindemann da tendenziell was gedacht oder auch nicht. Genau, Bothe, Tobias Bothe und Finn Kramer oder Kramer, wie auch immer. Die zwei kamen zuerst, danach kam ein Linksverteidiger und Tom Geider zusammen und zum Schluss kam nochmal, dass so ein bisschen, weil Moritz Brinkmann ein wenig gehumpelt ist, wahrscheinlich einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Aber wirklich viel Gefahr ist da vorne dann auch nicht mehr entstanden, weil wir es aber auch, der Platz nicht viel hergegeben hat, aber wir auch
Okay.
wirklich im Griff hatten. Das würde ich schon so gerne so klar betiteln. Und was ich schade fand, ich habe am Freitag eine unglaublich starke Schiedsrichterleistung gesehen. Kommunikativ, klare Linie, sehr ruhig. Müsste man die Spieler mal fragen, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr offen und sehr ehrlich zu den Spielern. Und habe das komplette Gegenteil am
Scheiße.
Sonntag gesehen. Super kleinlich, jede Situation abgepfiffen. Da saß ein Schiedsrichterbeobachter auch mit oben auf der Tribüne, wo ich saß, der dann auch sich Notizen gemacht hat und den Kopf geschüttelt hat bei ein, zwei Situationen, die er gepfiffen hat. Gut, kann natürlich auch sein, dass er sich wegen meinem Kommentar den Kopf geschüttelt hat. Ja, ich habe halt gesagt, wieso pfeift man das ab? Also sicherlich gibt es das nach Regelwerk her, dass du das pfeifst, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat und Fußball guckt, der wird dir sagen, dass man das nicht abpfeift. Sowohl für uns als auch gegen uns. Ich fand sogar die Situation, die er für uns gepfiffen hat, teils haarsträubender, weil ich mir dachte, okay, das sind Situationen, die pfeifst du nicht ab, das ist halt lächerlich. In einer Situation, es ist ein normaler Zweikampf oben an der Schulter, so ein leichter Check, aber eher ein klassischer Körpereinsatz und das wird für uns gepfiffen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, hatten wir Höhe eigener Strafraum Freistoß und konnten das Ding wieder in Ruhe klären. Aber ist eine Situation, die du normalerweise nicht pfeifst.
Ja,
Ähm,
das
fand
meine
ich,
ich
fand ich,
vielleicht auch so ein
fand ich
bisschen
wild.
mit, das wäre bei uns weggepfiffen worden. Also das Tor wäre bei uns dann weggepfiffen worden, wenn man sowas gepfiffen hätte, so die Grätsche von Fedel dann zum Beispiel, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ja. Und ich habe ja angeteasert, so eine kleine Anekdote habe ich zu Leon Röpke, der gepfiffen hat jetzt am Freitag. Der lag bei mir schon auf der Massageliege.
Okay.
Nach dem Spiel gegen euch. Der war Linienrichter der war an der Linie auf unserer Seite, also
Okay.
auf der Trainerbankseite und hatte während des Spiels einen Zwicken im Oberschenkel gespürt. Ich glaube, ich habe das in der Folge damals auch schon erzählt.
Ja,
Irgendwas
kann wohl.
dämmert da. Aber ist ja auch egal. Der hat einen Zwicken im Oberschenkel gespürt und hatte dann während des Spiels mich gefragt, ob ich irgendwas mit Wärme habe. Und dann meinte ich, ja klar. Dann gab es eine kurze Unterbrechung. War halt irgendwie eine kurze Verletzungsunterbrechung. Angeblich Verletzungsunterbrechung auf dem Feld, hat der Hauptschiedsrichter halt deshalb eben eingestreut,
Ah,
damit
okay.
wir da eben in Ruhe seinen Oberschenkel eincremen können. Also war tatsächlich auch eine
Okay,
Situation, die du abpfeifen konntest. Da hat dann der Schiedsrichter ein bisschen diskutiert, so ein bisschen erklärt, ein bisschen länger erklärt,
ja.
warum hat er jetzt gepfiffen. Und war auch nichts Wildes, war gegen uns, war für euch, aber Höhe eigener Strafraum,
Ja.
also drauf geschissen. War eine super Situation, die er sich rausgesucht hat dafür. Und hinterher hatten wir uns dann nochmal unterhalten und er sagt, ja, also zieht schon ganz schön im Muskel, Oberschenkel. Und dann hatte ich ihm angeboten, nach dem Spiel einfach zu uns in die Kabine auf die Liege zu kommen. Da sagt er, ja, kann ich ehrlich? Und da sage ich zu ihm, naja, ich würde es dir nicht anbieten, wenn ich dafür jetzt keine Zeit hätte. Also komm gerne her. Und dann lag er da eben 15, 20 Minuten und ich habe mich gut unterhalten mit ihm. Und er hat dafür gesorgt, dass ich keine gelbe Karte in dem Spiel gegen euch bekommen habe. Es gab da ja irgendwo in der zweiten Hälfte diese Rudelbildung. Wenn du dich dran erinnerst. Und da bin ich auch rein und habe aber unsere Spieler da
Ach so.
rausgezogen und weggeschickt und gesagt, Männer, das bringt überhaupt nichts. Und der Hauptschiedsrichter wollte mir ursprünglich gelb geben, weil er dachte, dass ich damit rein bin, um auch zu ärgern, zu pöbeln und so weiter, weil unser Co-Trainer ist da auch mit rein. Und der Linienrichter hat dann zu ihm nämlich gesagt, nein, nein, der Co-Trainer ja, der andere nicht, weil der ist da rein und hat die Spieler alle Stück für Stück rausgezogen und hat die weggeschickt und versucht zu beruhigen. Der hat damit keinem sich angelegt. Hat er mir
Sehr
nämlich
cool.
auf der Liga erzählt. Also, Leon Röpke, falls du warum auch immer das hier hörst, liebe Grüße von dem Masseur vom Bremer SV, bei
Also
dem du
Spiel
auf
zur
der Liga
Einordnung nochmal
warst.
für die, die es nicht wissen. Es war jetzt Hinspiel diese Saison, wo wir 1-0 bei euch gewonnen haben. Ja, okay. Ich habe die
Genau.
Szene nicht vor Augen. Da
Genau.
weiß ich noch, dass ich das mit sehr schlechtem Internet auf dem Handy geguckt habe, weil ich im Urlaub war. Und ja, aber ja, ist doch eine schöne Anekdote auf jeden Fall.
Ja. Also werde ich ihn auch, wenn er uns nochmal pfeift oder nochmal an der Linie ist, werde ich ihn nochmal darauf ansprechen und fragen, wie es seinem Oberschenkel geht. Gucken, ob er sich noch dran erinnert. Aber ich könnte es mir vorstellen, sowas ist ja auch nicht, auch für die ja nicht
Ja, das stimmt.
alltäglich.
Ja, dann haben wir eigentlich fast schon alles so groß besprochen. Also, was wir jetzt mit dem Spiel mitnehmen, also Umschaltmomente, hohe Bälle, viel Pressing. Ich habe auch, könnte mir vorstellen, dass das nicht nur Ulbricht, sondern gerade auch Detas habe ich auch so als Pressing-Monster noch so abgespeichert. Schmidt kann das auch immer sehr gut. Könnten sich die ein oder anderen ja, Möglichkeiten doch ergeben, wenn es denn spielerisch nicht sowieso funktionieren sollte oder wie auch immer. Eine Frage habe ich noch für dich, vielleicht so ein bisschen, was, das habe ich heute noch
Na
erst
klar.
gelesen. Gibt es bei euch irgendwie so ein bisschen Ärger, so was, was so Fans und Verein angeht? Ist da irgendwas, was du erzählen kannst und willst oder?
Ja, ich habe halt die Protestsituation am Spieltag auch mitbekommen.
Paar Banner habe ich noch gesehen.
Ehrlich gesagt kann ich da nicht viel zu sagen. Also es gibt Banner. Ich glaube, dass es da vor allem Missverständnisse vielleicht in der Kommunikation gibt, aber das ist Sache, das ist wahrscheinlich auf höherer Ebene. Da habe ich nicht viel mit zu tun, da habe ich auch nicht viel von mitbekommen. Und da will ich dann halt auch ohne nähere Details zu wissen, nicht sonderlich drauf eingehen. Ich glaube, dass man sich kritisch damit auseinandersetzen sollte, weil es ja anscheinend irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Es gibt auch Dinge, die ich durchaus teile von dem, was ich gelesen habe, zum
Ja,
Beispiel
genau.
Anstoßzeiten. Das ist aber, glaube ich, ein generelles Problem im Verband. Das ist gar nicht mal nur auf uns bezogen. Ich glaube, dass das einfach ein generelles Verbandsproblem ist, was wir haben. Nur auch da verstehe ich den Verband, der halt sagt, naja, wir wollen halt auch irgendwie gucken, dass wir Zuschauer anziehen und wir deswegen nicht parallel zur Bundesliga Anstoß machen können. Aber das ist, ja, da weiß ich
Okay.
nicht so viel drüber und da will ich dann aber auch nicht irgendwie mit gefährlichem Halbwissen oder
Okay.
Halbwahrheiten
Ja,
um
das
mich
Einzige, was
schmeißen.
ich noch so gelesen habe, das hatte ich gar nicht im Spiel mitbekommen, dass also es gab Einstellung des Supports für die erste Halbzeit und man stand im Gästeblock. Okay. Ja,
Ja,
weil das hat mich
das ist
hatte
richtig.
nämlich so gedacht, oh,
Man
Jan Leute
ist
hat noch ein paar Leute mitgebracht und habe dann noch irgendwas gelesen zu Gast beim eigenen Verein. Das war, glaube ich, das Banner, was da hing. Oder als Gast im eigenen Verein, ja.
Das war im Endeffekt das war das Motto der Protestaktion. Aber was genau dahinter steckt, das kann ich dir
Okay.
ehrlicherweise nicht beantworten. Da müsste man bei uns in der Fanszene rumfragen und sich einen von denen holen oder vielleicht auf Vorstandsebene, vielleicht wissen die da mehr. Ich bin da tatsächlich der
Absolut.
falsche
Okay, ich hatte
Ansprechpartner
das nur, ist mir
zu.
spontan jetzt noch eingefallen.
Also man
Ja.
war auf jeden Fall irritiert. Man war auf jeden Fall irritiert, die Mannschaft war irritiert. Aber was genau dahinter steckt, das weiß ich
Ja,
so auch nicht.
gut. Falls es der eine oder andere weiß, kann ja gerne mal auch einen Kommentar dazu lassen. Würde mich schon sehr interessieren. Ja, und
Mich auch.
dann würde ich sagen, war es das für heute eigentlich. Wir haben einen so gut wie alles besprochen. Wir haben jetzt so einen kleinen Ausblick auf den Bremer SV gelegt. Und ich muss auch nochmal lobend erwähnen, die Streams bei euch sind die besten in der Regionalliga Nord. Da können sich der eine oder andere
Dankeschön, gebe
Verein,
ich
auch
weiter.
unser, wobei wir haben ja hoffentlich damit nichts mehr zu tun, nächste Saison, aber da kann sich der eine oder andere Verein was abschauen. Es gibt ja scheinbar keine KI-Kamera, sondern eine selbstgeführte. Es gibt Replays, es gibt so Statistiken eingeblendet, auch zum Teil sehr witzige Statistiken wie den Bullshit-Counter oder Schüsse aufs Dach. Das fand ich dann ganz amüsant. Aber auch zwei Kommentatoren, die dann, wo das Zusammenspiel dann immer noch so ein bisschen besser ist, als wenn einer alleine kommentiert. Von daher, das ist einfach besser. Allein schon, dass das halt dieses Bare Minimum, wie es eigentlich sein sollte, geleistet wird, das wertet das schon so krass auf mit, wie gesagt, der selbstgeführten Kamera und den Replays und so. Das ist super. An der Qualität und so, da werden alle Vereine dran zu knabbern haben, dass das dann nicht ganz so gut aussieht. Aber allein dieses hilft schon, dass man sich so ein Stream dann auch mal gerne anguckt und nicht, ja, muss, weil es ja sonst nichts gibt.
Es steckt da sehr viel Liebe drin.
Auf jeden Fall.
Habe ich das Gefühl. Ich weiß, dass die das komplett ehrenamtlich machen. Daher auch einfach von uns und aus den Mannschaftskreisen kommen da auch dann immer wieder dicke Dankeschöns und auch kein Gemecker, warum ist denn die Kamera nicht so gut von der Auflösung, weil jeder weiß, okay, die machen das ehrenamtlich, die machen das, weil sie da Bock drauf haben und die haben sich da wirklich was ausgedacht. Das ist mir gestern erstmal so richtig aufgefallen, dass die vor dem Spiel dann nicht in ihrer Sprecherkabine oben stehen, sondern unten am Spielfeldrand mit portablen Mikros,
in der Halbzeit nochmal
gemacht haben. Also im Prinzip wie so eine kleine Show aufgebaut haben und das ist dann schon was Besonderes. Die geben sich da sehr, sehr viel Mühe und das Lob gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Ich weiß aber auch, dass die sich immer wieder freuen, wenn es dann gegen euch geht, weil eben so viel Positives auf Facebook an Kommentaren, auf Insta an Kommentaren und auch im Livestream-Chat immer wieder kommt, ey, hier, Grüße aus Meppen, liebe eure Streams. Mittlerweile haben wir das auch schon aus Lübeck gehört, wir haben das schon aus Drochtersen gehört, aus Oldenburg. Also eigentlich hat fast jeder schon so ein bisschen da immer mal was dagelassen für die Liebe, die unsere Leute da reinstecken. Also das ist schon, muss ich sagen, wirklich ganz großes Kino. Und ich gucke die auch, wenn ich dann mal nicht live dabei bin, was tatsächlich seltenst der Fall ist. Aber gelegentlich passiert mir auch sowas. Dann gucke ich da auch sehr, sehr gerne rein.
Gut, dann war's das für heute. Wir haben quasi besprochen das Spiel, was gegen HSV gut gelaufen ist. Wir haben jetzt quasi die Blaupause, wie gegen Jeddelo gewinnen werden am Sonntag. Ich bin mal gespannt. Ich werde den Rasen wahrscheinlich
Es gibt keine Gewähr.
Ich werde wahrscheinlich auch den Rasen nicht sehen können, weil ich bin im Gästeblock. Und das ist ja auch so eine Sache, wie man da dann vor Ort das Spiel sehen kann mit dem nicht befestigten Platz, mit dem Zaun, der, wenn man nicht gerade ausguckt, quasi nichts sieht. Aber gut, was tut man nicht alles? Da fährt man auch mal nach Jeddelo. Ist ja immerhin um die Ecke, das ist ja dann auch was. Ja, 400 Meppner haben Karten schon geholt. 300 Karten gibt es noch extra. Gäste, mal gucken, wer sich auch noch in den Heimbereich begibt. Also ich gehe mal davon aus, dass mehr Meppner da sind als Jeddeloer. Aber naja. Warten wir es ab. Wir hoffen aufs Beste. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch den größtmöglichen Erfolg. Unsere Wette war, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen.
Dankeschön.
Du hast gesagt, ich möchte einen Punkt bei euch mitnehmen oder drei und ihr steigt auf. Habe ich gesagt, gehe ich voll mit. Ist gar kein Problem. Ich unterschreibe alles, wenn wir aufsteigen, gegen wen wir jetzt gewinnen sollen oder nicht gewinnen sollen. Von daher, Deal.
Ich habe gesagt, ihr gewinnt alles und steigt auf. Außer gegen uns. So, ich habe damit offen gelassen, dass wir auch gerne unentschieden spielen können, aber ich möchte nicht schon wieder im Emsland-Stadion eine Reise kriegen. Nicht schon wieder, bitte. Ich mag ich habe das auch am Freitag festgestellt. Ich mag die Torhymne, wenn ich sie sympathisch finde. Also in jedem anderen Spiel finde ich sie gut, nur nicht gegen uns, weil ich sie dann zu viel hören muss.
Ja, solange gerne weniger. Egal wie es ausgeht, solange nicht vor unserem Ultra-Block jubelt, ist, glaube ich, auch alles fein.
Ich glaube, das machen wir nicht nochmal. Ich glaube wirklich, das machen wir nicht nochmal. Das hat die Mannschaft gelernt. Das Schöne war ja, dass unser Trainer sich dafür, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, auf der PK direkt dafür entschuldigt hat und meinte, ja, das war halt dumm. Wir sind da halt eine junge Mannschaft und da viel zu naiv für, darf uns so nicht passieren. Aber ich glaube, da hat man mittlerweile auch krass drüber wachsen lassen.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Spätestens mit der Aktion, dass wir eurer Ultraszene zum Geburtstag gratuliert haben.
Ja, schön.
Ah. Wo ihr bei uns wart.
Also jetzt in der Hinrunde? Okay. Ja, ist auch schön. Ja, das weiß ich. Ja,
20 sind sie, glaube ich, geworden.
Richtig.
Ne? Genau. Und dann kam vom Stadionsprecher vor dem Spiel noch seitens Bremer SV wünschen wir den Meppner Ultras Amnesia. Ja. Amnesia heißt ihr, ne? alles Gute zum 20-jährigen Bestehen und zum Geburtstag. Und das hatte mir Marco im Nachgang erzählt und war so, hö, alle im Block haben sich gewundert, wo das auf einmal herkam. Aber das hat ja, schön, auch den ganzen Block gefreut, dass da sehr ja, aufmerksam siehst du, das gearbeitet wurde.
Gut, dann würde ich sagen, wer jetzt noch ein bisschen was mehr von Jonas hören will und den die dritte Liga interessiert, der hört in den 2-4-3-Podcast rein. Auch meinen allergrößten Respekt. Ihr kriegt ja, habt ja dann ab und zu mal Terminschwierigkeiten, so wie ich heute dann theoretisch mit Tobi. Habt ihr das dann häufiger durch Arbeit und alles Mögliche? Und manchmal nimmst du ja sogar alleine einen Podcast auf, was ich immer noch überragend finde. Wie, dass du das dann auch machst. Also ich weiß nicht, ich muss fairerweise jetzt auch noch transparentmäßig sagen, alles Totti habe ich noch nicht reingehört in deinen Roma-Podcast. Machst du den auch komplett alleine? Crazy.
Ja, den mache ich komplett alleine. Es gibt dann immer so ein paar Special-Folgen. Ich mache einfach mal eben kurz ein kleines Werbeblock dafür. Wen das nicht mehr interessiert, der kann gerne abschalten. Ansonsten gerne vorbeischauen. Genau, was du schon richtig sagst. 2-4-3 ist mit dem lieben Marco. Nochmals liebe Grüße. Also ursprünglich war mal jede Woche. Dann haben wir letzte Saison gemerkt, okay, das schaffen wir nicht mehr. Wollten dann auf alle 2 Wochen umstellen. Da haben wir dann in dieser Saison gemerkt, ey, das schaffen wir auch nicht ganz so krass. Aktuell ist es dann so, dass wir es so regelmäßig wie möglich versuchen, so im Schnitt alle 3-4 Wochen. Hat jetzt in diesem Kalender ja schon mal etwas besser geklappt als in der vergangenen kompletten Hinrunde letztes Jahr. Gelegentlich gab es dann mal eine Folge von mir alleine, das stimmt. Ist aber bei einem Podcast über eine Liga schwieriger, finde ich, als bei einem Podcast über einen Verein. Deswegen versuchen wir das schon in der Waage zu halten, dass Marco und ich, dass man uns da gerne zu zweit hört. So alles Totti existiert seit März letzten Jahres. War auch mal wöchentlich geplant. Das ist mir persönlich nicht ganz umsetzbar, aufgrund gar nicht mal so sehr von Zeit, weil das kann ich auch spät abends einfach aufnehmen. Aber teilweise passiert in einem Spiel nicht so viel, als dass ich dann eine Folge füllen kann. Und ich möchte halt auch keine 10-Minuten-Folgen rausbringen, sondern habe so selber den Anspruch, um die 20 bis 30 Minuten irgendwo so da mich einzupendeln. Ich glaube, im Schnitt sind es jetzt 38 Minuten. Deswegen ich dann auch gerne mal 2 Wochen am Stück keine Folge bringe, habe dann aber in der nächsten Folge 4 Spiele, über die ich rede. Oder, wie es jetzt zuletzt 2-mal der Fall war, Special-Folgen mit zum Beispiel meiner Schwester. Die war einmal zu Gast. Die ist eine kleine Milanista, die ist ein kleiner Milan-Fan, und ein guter alter Freund aus meiner Heimat, aus Cuxhaven, der ist Juventino, der ist Juve-Fan, und da gab es bisher 2 Folgen, die beide auch XXL-Länge haben, also fast an die 2 Stunden, und jetzt am vergangenen Spieltag, gestern am vergangenen Sonntag, wenn wir das hier aufnehmen, ist Montag, ich weiß ja nicht, wann du die Folge veröffentlicht. am Sonntag hat die Roma wieder gegen Juve gespielt, und jetzt gucken wir, dass wir zeitnah einen Termin finden, wo ich dann mit ihm über das Spiel quatsche. Ich hatte vor der Saison eine Saisonprognose mit den Jungs vom Serie Amore Podcast aufgenommen, Mario Rica und Mario Soike. Wer sich so ein bisschen für italienischen Fußball interessiert, kennt die 2 womöglich auch und ihren Podcast. Also es gibt immer mal wieder so ein paar Special-Folgen, aber ganz grundsätzlich sitze ich da und versuche alle 2 Wochen in einer gewissen Regelmäßigkeit was auf die Beine zu stellen. Habe jetzt eine neue Idee geschaffen mit so einem kleinen 2-Minuten-Appetizer-Video auf Instagram, so ein kleines Reel da gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich plane auch noch ein 2. jetzt demnächst zu machen. Letzte Woche habe ich es nicht geschafft. Aber eigentlich sollen die immer so ein kleiner Nachbericht auf direkt das nach dem Spiel, was ich gesehen habe, sein, und der Podcast dann so ein bisschen größer, wo es dann auch mehr in die taktische Tiefe einfach geht. Darum geht es halt bei Alles Totti. Also wer sich so ein bisschen für die italienische Liga und dem italienischen Fußball, gerade von der Roma, inspirieren lassen möchte, sich das zu Gemüte führen möchte, der kann da sehr gerne mal reinhören. Alles Totti, der AS Roma Podcast, auch unter alles.totti auf Instagram zu finden. Also gerne, gerne abchecken. Ich bin über jeden Hörer dankbar. Und ich muss ehrlich sagen, es macht mir auch einen Riesenspaß, über einen Verein, der nicht so viel Öffentlichkeit in Deutschland bezieht, wie die Roma es ist, zu sprechen. Ach, und eine Folge habe ich vergessen. Zuletzt war ich dann auch noch Gast bei einem Fan-Podcast des VfB Stuttgarts, weil in der Europa League stimmt, die Roma auf Stuttgart getroffen ist.
Da gab es auch ein Reel. Ja, genau. Verlinke ich auch alles. Dann kann man das mit einem Klick sich dann geben. Gar kein Problem.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und ja, das war's dann für heute. Jonas, ich danke dir, dass du dabei warst. Jetzt haben wir hier auch fast auch hier XXL Länge gehabt. Da kriege ich schon wieder einen Mecker von Tobi. Aber das ist natürlich gar kein Problem. Und dann gegen wen müsst ihr am Wochenende?
Schöning.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das wird
dann aber wir spielen zu Hause.
Nee, bei euch mache ich mir keine Sorgen.
Hinspiel hatten wir so einen kleinen Fanfall auf der Tribüne, dass beim Hinspiel bei uns ein Fan zusammengebrochen ist, deswegen wurde abgebrochen. Dann haben wir das Nachholspiel zuerst in Schöningen gespielt, haben uns also auf einen Heimrechttausch festgelegt, also im Prinzip haben wir das Rückspiel nach vorne gezogen und haben gesagt, das zweite Spiel machen wir jetzt halt bei uns. Daher jetzt am Sonntag spielen wir zu Hause gegen Schöningen. In Schöningen selber haben wir auf einem Mittwoch um 18
Uhr gespielt. Schöne Anschlusszeit. Nee, aber Heimrechttausch gegen Schöningen hat mehr Traditionen als Schöning selber wahrscheinlich. Ja, nee, da schauen wir mal. Also auf die kommt auch noch ein straffes Programm zu. Wir müssen gegen Jeddelo, ihr gegen Schöningen. Dann ja, schauen wir mal, wie es ist. Und man hört sich dann, dann nächste Woche wieder. Dann wahrscheinlich wieder gewohnt mit Tobi. Und ja, dann dir nochmal danke, Jonas, und an alle Hörerinnen und Hörer. Dann
sehr gerne.
War's das für heute und dann hört man sich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö.
Tschüss.